Nun zu unserem Text für den heutigen Abend. Den finden wir aufgezeichnet im 5. Mose, Kapitel 30, Vers 19. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 19. Ich nehme Himmel und Erde. Heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählest und du und dein Same leben möge. Soweit. Dies waren die Worte Mose, des Mannes Gottes, der dem Volk sagte, ich nehme heute den Himmel und die Erde als Zeuge, dass ich vor euch den Segen und den Fluch, den Tod und das Leben, das Gute und das Böse lege. Wählet das Leben. Es stellte sie vor eine Entscheidung. In diesem Kapitel, die ersten 10 Verse, sind über die wunderbarsten Verheißungen, die Gott seinem Volk verheißt. Da lesen wir von den Verheißungen, verkündigt Mose dem Volk, wenn sie Buße tun, sich zum Herrn wenden, mit Gott leben, was er ihnen alle schenken wird. Dann im 17. und 18. Vers, da heißt es, wenn ihr das nicht macht, dann kommt der Tod über euch, dann kommt das Unglück und dann kommt der Fluch über euch und eure Kinder. Der Fluch bleibt nicht nur bei den Eltern, sondern geht auch zu den Kindern. So auch der Segen. Aber vielmehr, Gott sagt, die mich hassen, die werden verflucht. Bis ins 3. und 4. Glied. Denen tut er Böses. Er sucht die Sünde der Väter heim an den Kindern bis ins 3. und 4. Glied. Aber denen, die ihn lieben, bis ins 1000. Glied werden gesegnet. So groß ist die Liebe und die Gnade und die Herrlichkeit Gottes. Darum sagt Mose den Menschen, wählet den Segen, wählet das Leben und nicht den Tod. Aber man kann einen Menschen nicht zwingen. Jeder entscheidet, muss sich selbst entscheiden. Im 1. Vers dieses Kapitels, da heißt es, wenn der Segen über dich kommt, das Leben, und dann der Fluch, der Tod, und du wendest dich zu mir, will ich dein Gefängnis wenden. Auch denen wurde die Gnade angeboten. Es könnte ja Menschen hier geben, die einst Gott liebten, auf Gottes Wegen wandelten, gesegnet waren, aber heute unter dem Fluch stehen, weil sie rückgängig geworden sind, sich vom Herrn gewandt haben, abtrünnig, zurück in die Welt. Auch denen bietet Gott seine große, unaussprechliche Gnade. Nun, lieben Freunde, in Erweckungszeiten erlebt man, dass Gott sich immer wieder so real und lebendig erweist, dass das, was in der Bibel geschrieben ist, buchstäblich in Erfüllung geht. Erweckungszeiten sind segensreiche Zeiten, sind aber auch Zeiten des Gerichtes. Immer wieder erleben wir an der einen Seite die große Liebe Gottes, an der anderen Seite auch den Fluch. An der einen Seite die Gnade und die Gerechtigkeit Gottes, auf der anderen Seite das Gericht Gottes. Je nachdem, wie der Mensch sich entscheidet. Die Erweckung hatte kaum begonnen in 1966. Da waren solche, die das Wirken Gottes gern aufnahmen, sich dem Wirken Gottes öffneten. Aber da waren auch die, die spotteten, auch die, die ihr Herz verhärteten. Da waren die, die empfänglich waren, und da waren auch die mit verstocktem Herzen. Aber gleich erkannte man den Segen und den Fluch. Eine Familie, die in der Kirche war, in der Gemeinde, wo ich zu der Zeit Pfarrer war. Als wir um Erweckung beteten, sagte die Familie mit einigen anderen Familien: Warum sollen wir uns nun mit Erweckung abquälen? Wir gehen doch in die Kirche, wir singen, wir gehen doch in den Gottesdienst, wir bezahlen unsere Gelder, alles ist doch gut in Ordnung. Warum sollen wir um Erweckung beten? Das brauchen wir nicht. Zu dieser Familie schlossen sich auch andere an. Und die Gemeinde war entzweit. Einige sagten: Nein, Erweckung brauchen wir. Schaut die Jugend an. Was wird aus uns? Was wird aus der Gemeinde, wenn Gott nicht eingreift? Andere sagten: Nein, das brauchen wir nicht. Wofür Erweckung? Wir sind doch glücklich so, wie wir sind. Lasst alles beim Alten bleiben. Und ich sagte: Leider ist es nicht alles beim Alten geblieben. Das Alte ist das Wort Gottes. Die Gemeinde in Jerusalem nach Pfingsten ist ein Bild der Gemeinde. So sollte jede Gemeinde aussehen. Nein, sagten sie, das stimmt nicht. Dann begann Gott zu wirken. Einige wurden gesegnet, andere nicht. Erschütterndes haben wir erlebt. Eine Familie hatte viele Söhne. Und was geschah? Nach kurzer Zeit, nach 1-2 Jahren, war jeder Sohn der Familie, und die haben große Familien, das ist nicht außergewöhnlich, wenn da 5, 6, 7, 8, 9 Kinder sind, da war jeder Sohn der Familie im Gefängnis. Da kamen die Eltern zu mir und sagten: Bitte verzeihe uns. Wir haben die Türen und Toren geschlossen, sodass der Segen nicht hineinkommen konnte. Das Unglück ist über uns gekommen. Sehen Sie, vergessen Sie das nicht. Wenn Sie den lieben Gott die Tür schließen, dann öffnen Sie sich dem Teufel. Wenn Sie das Leben von sich stoßen, dann heißen Sie den Tod willkommen. Wenn Sie den himmlischen Segen und göttlichen Segen nicht erben wollen mit Ihren Kindern, dass der Segen über ihr Haus kommt, dann kommt der Fluch, ganz gewiss. Aber in Erweckungszeiten erlebt man das sehr drastisch. Eine andere Frau, die in der Gemeinde war, der Mann war in Johannesburg, und sie sagte: Nein, sie hatte einen starken und großen Einfluss in der Gemeinde und sagt: Das wollen wir nicht. Lasst alles beim Alten bleiben. Was geschah? Ihr ältester Sohn wurde ein Alkoholiker. Nach 2 Jahren, er hatte so schlimm getrieben, dass nach 2 Jahren er vor seinem Tod stand. Der Mann bekam Herzprobleme und wurde an seiner linken Seite ganz gelähmt. Die jüngste Tochter kam ein Leiden über sie, dass die Zunge so schwoll, dass sie aus dem Munde herausdeckte und so geschwollen war, dass sie nicht wieder zurückgehen konnte in den Mund. Und sie von einem Arzt zum anderen gingen. Aber Gott war gnädig, dass nach einigen Monaten diese Frau mit ihrem gelähmten Mann, mit der kranken Tochter und mit dem Sohn, der vor seinem Tode stand, zur Missionsstation kam, sich beugte und sagte: Gott sei mir gnädig, das ist Gnade. Wenn der Herr die Seinen züchtigt, wenn der Fluch kommt, aber dann in der Not der Mensch sich wendet, zurück zu Gott. Eine andere Familie hatten 4 Töchter. Nach kurzer Zeit erwartete jedes Kind ein uneheliches Baby. Ganz klar, offensichtlich offenbarte Gott seinen Fluch, den Unsegen, das Unglück über diese Menschen. Dann lernt man den Herrn zu fürchten. Das ist nicht nur so bei den Schwarzen, sondern das haben wir auch bei den Weißen erlebt. Der Richter an dem Ort, wo wir waren, entschied sich gegen das Evangelium. Er sagte: Nein, mit dem will ich nichts zu tun haben. Was geschah? Seine Frau erwartete ihr 4. Kind. Die ersten 3 Kinder waren ganz normal. Als das 4. Kind geboren war, nachdem er sich gegen das Evangelium gestellt hat und entschieden hat, brachte sie ein krankes Kind in diese Welt, das nicht leben, aber auch nicht sterben konnte. Und der arme Mann, der liebte dieses Kind mehr als die ganzen Kinder, seine 3 Kinder, die er vor dem hatte, und war nun in größter Not. Menschen können sagen, das ist bloßer Zufall. Das ist kein bloßer Zufall. Jesus sagt, kein Haar fällt von unserem Haupt oder den Vater. Der Assistent Richter war ein Atheist. Atheisten kennt man nicht unter den Schwarzen. Nur die, die zur Universität gegangen sind und von weißen Dozenten und Professoren gelehrt werden, werden Atheisten. Das ist die Schuld des Weißen. Jeder Schwarze glaubt an Gott. Aber dann kommt der kluge Weiße mit seiner sogenannten Weisheit und sagt, es gibt keinen Gott. Dieser Assistentrichter war ein Atheist und rühmte sich des. Er sagt, es sind die Missionare, die das Unheil bringen über Afrika. Es sind die Missionare, die den Schwarzen verderben. Es sind die Missionare, die das Unheil anrichten mit dem Evangelium. Und er stellte sich entschieden gegen die Christen. Und wo er nur konnte, da schloss er die Türen fürs Evangelium. Die schwarzen Christen beteten und sagten: Herr, erbarme dich unser. Lass es dem Teufel nicht gelingen, um diese Erweckung, das Feuer, das du angezündet hast, zu löschen. Kurz darauf führten wir, dass dieser Richter versetzt wurde nach Pretoria, circa 600 Kilometer von uns, von der Missionsstation entfernt. Als er dort ankam, dieser Richter hatte nur einen Sohn, der war 7 Jahre alt. Als er dort in die Großstadt kamen, zu ihrem neuen Haus, und das Kind, der 7-jährige Knabe, herumging, da kam ein fremder Hund und zerriss den Knaben zu Tode. Wie erklären Sie das? Wie kann das geschehen? Es ist aber geschehen. Nach einiger Zeit traf ich diesen Mann. Und da wurde mir gesagt, ich bin kein Atheist mehr. Jetzt glaube ich, dass es einen Gott gibt. Da hat Gott in seine Gnade gegriffen, aber auch im Gericht. Aber wie gnädig ist er, dass er uns seine Liebe und Gnade bietet, auch wenn wir den Fluch erwählt haben. Gestern Abend habe ich eine Geschichte begonnen von einem Mann, der sagte, sobald wir die Freiheit haben in Südafrika, werden wir jeden Christen umbringen. Er sagte, ich werde mein Spieß, mein Dolch nehmen und das Herz der Christen durchbohren. Er sagte, wartet nur, bis wir die Freiheit haben. Das verstehen manche unter Freiheit. Einige Europäer wissen das nicht, wenn sie sagen, gibt ihnen doch die Freiheit. Sie verstehen nicht, was für eine Freiheit damit gemeint ist. Freiheit vom Gesetz, dass der Mensch frei ist zu tun und lassen, was er will. Vor einiger Zeit, dieser selbe Mann wurde ins Spital geliefert. Warum? Weil einer mit einem Messer ihn stach. Aber Gott war gnädig, dass er mit dem Leben davon kam und nicht starb. Als er aus dem Spital herauskam, lebte er weiter, wie er vor dem gelebt hatte. Er machte damit weiter. Und dann nach kurzer Zeit traf ihn nicht das Messer, sondern eine Kugel. Und so ging er in die Ewigkeit. Es ist schade, es ist traurig, herzzerbrechend, wenn Gott uns in seine Gnade eine Chance gibt, um sich zu ihm zu bekehren, dass wir nicht davon Gebrauch machen. Sehr oft auf dem Sterbebett heißt es ja, er hat sich noch in der letzten Stunde entschieden und sich gewendet zum Herrn. Wissen Sie, dass statistisch 74% von denen, die sich sozusagen auf ihrem Sterbebett bekehren und den Pfarrer kommen lassen und das heilige Abendmahl empfangen und beichten, dass wenn die wieder gesund werden, 74% mit dem alten Leben weitermachen. Also ist das keine echte, wahre, tiefgehende Bekehrung. Nur Furcht vor dem Tod lassen dann den Pfarrer kommen, der spricht noch ein Gebet und dann sagt man heimgegangen. Nein, nicht heim, nicht droben, nicht in die Herrlichkeit, aber in die Verdammnis. Es sei denn, dass die echt ist. Und so starb dieser Mann, der erfüllt war mit Hass und sagt, sobald wir die Freiheit bekommen, ist das Ende vom Christentum. Jetzt sagen die Heiden, ist das nicht seltsam? Dieser Mann, der sagte, das Christentum wird ausgewischt werden, das Ende ist nah und nun lebt er nicht mehr, aber die Christen, die haben wir noch unter uns. Gott lässt sich nicht spotten. Welch ein Narr kann der Mensch doch sein? Aber Gott sagt, wähle das Leben. Ich habe Ihnen nun von vielen gesagt, die sich gegen das Wirken Gottes stellten, gegen das Wort Gottes und dadurch den Fluch bekamen. Nun möchte ich Ihnen aber auch sagen, von Menschen, die sich zu Gott bekannten, die gehorsam waren und dadurch den Segen bekommen haben. Ein Mann, der größte Trunkenbold war in der ganzen Umgebung. Er war der Schlimmste. Das war der Vater von diesen beiden Mädchen, die hier gesungen haben. Das ist der Vater. Waren 8 Kinder in der Familie. Der hat so gesoffen, dass die Kinder nichts zu essen hatten. Diese Kinder, die wissen, was Armut ist. 3 ihrer Geschwister sind verhungert. Verhungert bis zum Tode, sind ins Grab, weil der Vater ein Säufer war. Dann bekehrte sich dieser Mann. Es war wunderbar, eines Tages ging ich zu Fuß über die Berge und traf diesen Mann. Ich fragte ihn, wie geht es Ihnen? Er sagte, es geht mir nicht gut. Ich fühle so schlecht. Ich habe wohl die Grippe. Dabei hatte er keine Grippe. Er hatte zu viel gesoffen. Nun wollte er nicht, dass der Pfarrer das weiß und sagt, es geht mir nicht gut. Ich fühle so schlecht. Ich in meiner Dummheit hatte nicht die Unterscheidung, um zu sehen, dass er besoffen war. Und sagte ihm, du, wenn du es dir nicht gut geht und die Grippe hast, dann lasst uns uns, dann knien wir uns hier am Weg und bitten ihn, dass Jesus eingreift. Er kniete sich auf den Boden. Ich kniete mich auch auf dem Gras, auf einem Berg. Wusste nicht, dass er seine Alkoholflasche in der Tasche hatte. Halb hatte er schon getrunken. Und die andere Hälfte war noch dort. Wir knieten uns hin. Ich sagte, Herr Jesus, du weißt von seiner Grippe. Heile die. Gott wusste, ich wusste nicht, welche eine Grippe das war. Gott wusste es aber. Er ging nach Haus. Er sagte, Dankeschön, bedankte sich. Ging nach Haus. Sein Freund war da, mit dem er immer gesoffen hat. Er holte die Flasche heraus und sagte, Freund, trinke dieses Alkohol. Der sagt, wieso? Warum trinkst du das nicht? Nein, ich habe den Vater getroffen auf den Berg. Der hat für die Grippe gebetet und ich kann nicht mehr trinken. Das war das letzte Mal, dass der wieder gesoffen hat. Und bekehrte sich zu Gott. Was geschah? Der Segen Gottes kam über dieses Haus. Die Menschen in der Umgebung, die sagten, nicht nur er hat sich bekehrt, sondern auch seine Frau. Und nicht nur seine Frau, seine Kinder haben sich auch verändert. Ein Kind nach dem anderen bekehrte sich, bis das alle bekehrt waren. So dass jedes Kind das Evangelium verkündigte. Alle gingen in die Reichsgottesarbeit. Sein Enkelkind begann das Evangelium zu verkündigen mit 4 Jahren. In einem Buch steht davon geschrieben. Ein 4-jähriges Kind verkündigte das Evangelium. Und wenn dieser Knabe von Gott sprach, in seiner kindlichen Sprache, dann kam eine Gottesfurcht über die Menschen. Menschenherzen zerbrachen. Sie begannen zu weinen. Einige verließen den Raum und weinten draußen bitterlich. Alles wurde neu. Der Ärmste, sie hatten nicht eine heile Decke im Haus. Die Frau musste die Kinder ernähren. 7 Kilometer ging die morgens bergauf, bergab. Und in einem Laden zu, Verkaufsladen zu arbeiten. Abends musste sie wieder zurück nach Haus. Dann mit diesem besoffenen Mann, den man schon 100 Meter weit weg hörte, wie er fluchte. Er war wie ein Tyrann, tierisch. Diese Kinder mussten sehr oft draußen in den Maisfeldern schlafen, weil sie vertrieben wurden. Ich weiß von keinem Kind in der Familie, das keine Narben hat, wo der Vater sie mit einem Knüppel geschlagen hat. Wie wunderbar ist doch nicht das Evangelium. Und als diese sich zum Herrn kehrten, wurde alles neu. In kurzer Zeit war dieser Mann einer der reichsten Männer in der Umgebung. Im Alten Testament lesen wir von den Segen Gottes. Dein Aus- und Eingehen im Haus wird gesegnet sein. Wenn du das Brot bäckst, wirst du gesegnet sein. Deine Schafe, deine Kühe, deine Rinde, deine Kinder. Gott sagt, alles, wohin du deinen Fuß setzt, soll gesegnet sein. Und das sind Tatsachen, die wir erleben. Nach kurzer Zeit wurde dieser Mann ein Seelengewinner und hat schon Scharen zu Jesus geführt. Gottlose Heiden, verstockte Menschen, die sagen, den Gott, den dieser dient, wollen wir auch dienen. Wir sehen das in seinem Leben. Wir sehen das in seiner Familie. Wir sehen das auf dem Lande und überall. So macht der Herr seinen Kindern zu Licht und Salz für die ganze Welt. Das schafft der Segen Gottes. Wie töricht man sein kann, dass man den lieben Gott das Herz schließt. Und dadurch kommt der Fluch und nicht der Segen. Und so könnte ich Ihnen von vielen Familien erzählen, bis morgen früh. Ist nicht übertrieben. Da sind über 10 Bücher über die Erweckung, denke ich, hier auf den Tisch. Aber es gibt noch vieles, was nicht geschrieben ist. Johannes sagte, wenn wir alle schreiben sollten, was Jesus getan hat, er meint, die Welt könnte die Bücher nicht fassen. Das kann ich gut verstehen. Denken Sie einmal, wenn Tausende sich bekehren und Gott wirkt, wahre Erweckung, was er dann nicht alles schafft. Vor unserem Abfluch war eine Frau auf Sitzavantu. Wir haben dort ein geistliches Spital. Kein Arzt, keine Krankenschwester, sondern nur das Evangelium. Sein Ort des Gebets. Auch die Ärzte, ungläubige Ärzte, wenn sie Patienten haben und Kranke und wissen nicht ein noch aus, wenn diesen Menschen nicht geholfen werden kann, dann bringen sie den Patienten mit der Ambulanze und sagt, ihr betet, versucht doch mal. Ein Arzt, Chefarzt mit der Chefkrankenschwester kamen eines Tages mit einem Querschnittgelähmten, war in einem Unglück und von hier herunter, wie tot, kalt. Nach einigen Wochen konnte der Querschnittgelähmte zurück ins selbe Hospital mit seinen eigenen Füßen. Mit seinen eigenen Füßen. Und zeugte von dem, was Jesus Christus an ihm getan hat. Jesus Christus ist gestern, heute und bis in Ewigkeit derselbe. Ihm ist nichts unmöglich. Aber was gehört dazu? Dass wir uns zu ihm wenden. Leibliche Heilung steht nur an zweiter Stelle. Erst die geistliche Heilung. Ich habe lieber einen kranken Lazarus, der von Kopf bis zu den Füßen krank ist und von der Krankheit stirbt, aber in die Herrlichkeit eingeht, als einen gesunden, reichen Mann, der in die Hölle fährt. Ich war an einem Ort in Europa eines Tages und sprach mit einem leitenden Pfarrer. Nur ganz kurz gefasst, sagte ich schließlich, ja, aber Herr Pfarrer, es gibt doch noch tatsächlich einen Gott und einen Teufel. Da sagte er, ja, das bin ich mir nicht so klar. Ja, so weit sind wir schon gekommen, dass wir nicht an einen Gott glauben und auch nicht an einen Teufel. Aber bei uns in Afrika, da sagen wir, es ist nicht mehr Glauben, denn wir sehen es. Und wehe uns, wenn wir daran zweifeln sollten. Werden wir nur dadurch selbst verwerflich. Diese Frau war eine Erzfeindin des Evangeliums. Ihre Kinder wollten sich bekehren. Die kamen in die Versammlung, wollten sich bekehren. Und die Mutter sagte einfach, entschieden, nein, ich dulde das nicht, dass ihr Christen werdet. Und dann erkrankte sie. Jahrelang war sie krank. Aber neulich verschlechterte sich ihr Zustand zusehends. Plötzlich konnte sie nicht mehr reden. Ihre Zunge trocknete, war ganz trocken in ihrem Mund. Wenn sie reden wollte, konnte sie nicht mehr reden. Schließlich sagte der Mann und sagten die Kinder, so, jetzt muss sie ins Spital. Sie stirbt uns hier. Da wies sie mit ihrer Hand, nein, ich gehe nicht zum Spital. Nimmt mich zur Missionsstation. Da, wo die Erweckung ist, da will ich hin. Konnte das aber nicht klar sagen. Mit den Händen hat sie versucht, ihnen dieses zu erklären und zeigte nach der anderen und sie dann in ihrer Sprache meinten zu verstehen, dass sie sagt, nein, nicht zum medizinischen Spital, sondern zum geistlichen Spital, ein Spital des Gebets. Sie musste getragen werden. Die Zulus, die tragen ihre Kinder auf den Rücken. Und so haben sie diese Frau getragen. Bis sie zum Hauptweg kamen, kam ein Auto und dann ging sie zur Missionsstation. Das Erste, wenn die Menschen dort kommen, wird ihnen gesagt, das Erste an erster Stelle. Das Große muss groß bleiben, das Kleine klein. Die Rettung der Seele, Vergebung der Sünden, das ist die Hauptsache. Darum sagt es im Jakobusbrief, Jakobus 5, wenn jemand krank ist, bekennet eine dem anderen eure Sünden und betet, sodass ihr gesund werdet. Das ist der erste Schritt, dass wir unser Leben bereinigen. Dass wir unsere Sünden bekennen. Denn die Bibel sagt, wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit empfangen. Sie sagte, ja, ich will. Es war aber schwierig, sie konnte nicht reden. Sagte aber, ich will. Betet für mich. Sie riefen mich und sagten, komm mal, da ist eine Frau. Als ich dorthin kam, habe ich gedacht, sie hat AIDS. Wissen Sie, wie AIDS-Kranke sind? Die sind wie verhungert. Das Fell klebt an die Knochen schließlich. Die werden so schwach, dass sie nicht einmal sich bewegen können, bis der kalte Schweiß aus ihrer Stirn bricht. AIDS ist etwas Furchtbares. Wer noch hurt, der hure nicht mehr. Wer nicht keusch lebt, bekehre sich heute. Sonst kommt das Gericht. Und AIDS ist ein furchtbares Gericht über die Hurerei und wegen der Hurerei. und wer homosexuell ist und wer mit Tieren Unflucht treibt, ist nach dem Worte Gottes verboten und der Fluch liegt darauf. Und nun enden wir den Fluch, ob wir es wollen oder nicht. Und alle Welt wird es erkennen müssen. Gott duldet keine Unreinheit und keine Unsittlichkeit. Auch nicht im 20. Jahrhundert, in dieser modernen Zeit. Wir leben ja zusammen, ob wir verheiratet sind oder nicht, wie die wilden Tiere. Aber Gott greift nun ein und sagt, nicht so, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg. Darum sagen die Heiden heute in Afrika, die Weißen sind ein Hurenvolk. So werden die Weißen genannt. Sie können die Schwarzen fragen. Die sexuellen Krankheiten werden immer die Krankheiten der Weißen genannt. Gott hat natürlich sie nun eine gewaltige Ohrfeige gegeben mit dieser AIDS-Seuche, die dort begonnen hat. Aber wie schade, dass wir Weißen mitsündigen und dadurch auch Anteil haben an diesem Fluch. Als die Frau dort kam und sie mich riefen und sagten, bitte, einige Mitarbeiter waren dort und sagten, sollen wir über diese Frau beten? Sie konnte ihr Leben nicht gut bereinigen. Sie versuchte auf ihre Art. Die Christen beteten und Gott griff ein. Als sie sich dem Evangelium öffnete, plötzlich rührte Gott ihre Zunge an und sie konnte reden. Nach 2-3 Tagen konnte sie wieder gehen. Und ihr Leben war vollkommen verändert. Ihr Leben war voller Spiritismus. Darum, wegen dieses Okkultische, bäumte sie sich auf gegen das Evangelium und wollte nichts damit zu tun haben. Aber als sie sich zum Herrn Jesus wandte, ihm ihr Herz öffnete, wurde ihr Leben vollkommen verändert. Und Gott griff auch ein in ihrem Leib, sodass am Sonntag, den 6. September, vor unserem Abflug, sie vollkommen geheilt war. Genauso wie der Herr Jesus die Menschen in dieser Welt zu seiner Erdenzeit geheilt hat, so ist er auch heute noch der gleiche. Und zu ihm können wir kommen mit all unserer Not. Aber es beginnt beim Herzen. Dort, dass wir Gottes Wort hören, gehorchen, uns ihm ganz übergeben, dann kommt der Segen über uns. Was brauchen wir heute in der Welt? Gesegnete Menschen. Menschen, die nicht unter dem Fluch, aber unter den Segen Gottes stehen und aus dessen Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen können. Was wählen Sie, liebe Freunde? Vielleicht ist dies das erste Mal, vielleicht nicht, dass wir uns getroffen haben, vielleicht auch das letzte Mal. Vielleicht werden wir uns wieder vom Throne Gottes sehen. Ich hoffe, dass wenn wir uns hier nicht wiedersehen, dass wir uns dort droben sehen. Aber was ist Ihre Entscheidung? Mose sagt, ich lege vor euch den Tod, das Leben. Der Fluch, den Segen. Eine Mutter kann nicht für ihr Kind entscheiden. Der Mann nicht für die Frau. Haben Sie schon Ihre Entscheidung gefällt? Das ist das Wichtigste in Ihrem Leben. Wenn Sie das noch nicht getan haben, haben Sie das Allergrößte und das Allerwichtigste nicht erkannt. Gott ruft uns heute Abend auf zu einer Entscheidung durch sein Heiligwort. Haben Sie sich schon für Jesus entschieden oder nicht? Wenn nicht, müssen Sie mit dem Fluch rechnen. Wenn ja, können Sie mit den Segen Gottes rechnen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein heilig Wort. Wir danken dir, dass du auch heute noch der Allmächtige, der Lebendige bist. Und dass du, Jesus Christus, gestern und heute und bis in Ewigkeit derselbe bist. Du veränderst dich nicht. Wir haben uns verändert, aber du nicht. Und heute Abend legst du den Segen und den Fluch vor einem jedem und lässt uns wählen und entscheiden und sprichst zu uns durch dein Wort und sagst, wähle das Leben. Herr, du siehst ein jedes Herz unter uns. Du weißt, was ein jeder sagt, jung oder alt, Frau oder Mann, ledig oder verheiratet. Schreib die Entscheidung nieder in dein Buch hinein, für Zeit und Ewigkeit. Und schenke, dass die Wahl recht ist, für dich, für den Segen, für das Leben, zu deiner Ehre. Amen.